Ja, hallo zusammen. Heute zu einem ganz aktuellen Thema. Man darf ja nicht nur immer die alte Kamelle im Prinzip ausgraben. Heute geht es um Arbeitsmarktökonomik. Im letzten VWL-Seminar haben wir darüber gesprochen: Beschäftigungsökonomik, Arbeitsmarktökonomik. Man kann auch Arbeitsmarktökonomie dazu sagen. Heute, 11. Oktober, Wirtschaftswissenschaften bekamen ihren Nobelpreis. Natürlich nicht alle, sondern nur drei Amerikaner. Nur drei ist gut. Die beschäftigten sich mit der Arbeitsmarktökonomik. Jetzt ist es natürlich so, wenn man nicht in der Lehre unterwegs ist und auch nicht unbedingt ein VWL-Freak ist, dann fragt man sich, was in aller Welt soll das denn sein? Arbeitsmarktökonomik. Das wollen wir klären, was dazu gehört zur Arbeitsmarktökonomik, wie man sie so ein bisschen unterscheiden kann, was so die Kritik daran ist. Und es geht darum, dass wir innerhalb einer relativ kurzen Frist eine Erklärung dafür haben, was man sich darunter versteht oder was man darunter versteht. Die Arbeitsmarktökonomik selbst ist auch für diejenigen von euch, die eventuell eine Fortbildung machen, eine IHK-Fortbildung oder auch ein Studium, zählt immer zu den volkswirtschaftlichen Grundlagen. Das heißt also nicht vergessen, dieses Thema kommt nochmal wieder, wenn man in eine Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer, Studium dann hinterher einsteigt im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder mit einer entsprechenden wirtschaftswissenschaftlichen Prägung. Die Arbeitsmarktökonomik selbst ist eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften. Sonst hätten ja auch keine Wirtschaftswissenschaftler einen Nobelpreis gekriegt. Das ist logisch. Und aus ökonomischer Sicht beschäftigt sie sich eben mit den Funktionsweisen von Arbeitsmärkten. Das zeigt uns schon, dass es mehrere Arbeitsmärkte gibt. Denn der zentrale Untersuchungsgegenstand ist das Angebot und die Nachfrage nach Menschen als wesentlicher Produktionsfaktor. Wir wissen ja aus der Volkswirtschaftslehre, dass eben Arbeit und somit auch die Arbeitskraft und die Mitarbeiter an sich ein essentieller Produktionsfaktor sind. In der Betriebswirtschaft sagen wir dazu elementarer Produktionsfaktor. Im Fokus dieser Disziplin, also der Disziplin der Arbeitsmarktökonomik, steht zu diesem Zweck beispielsweise Faktoren, Mechanismen durch die Entscheidung zur Arbeitsaufnahme, die Wahl der individuellen Arbeitseinsatzes, die Lohnhöhe oder auch die Höhe der Arbeitslosigkeit entsprechend beeinflusst werden. Das heißt also, man beschäftigt sich in diesen Bereichen, wie können wir Menschen in Arbeit bringen, wie können wir sie gerecht entlohnen, wie hoch muss die Lohnhöhe sein, um eben Arbeitslosigkeit zu beeinflussen und wie können wir zum Beispiel erklären, wie ein individueller Arbeitseinsatz stattfindet, welche Faktoren, welche Mechanismen spielen da eine Rolle. Die klassische Theorie oder auch ein Standardmodell folgt, der Arbeitsmarkt würde denselben Regeln wie ein klassischer Gütermarkt folgen. Das sagt so die klassische Theorie oder das klassische Standardmodell zur Erklärung dieses Marktes. Das heißt also, analog dazu sagt man eben, Angebot und Nachfrage kalkulieren dann anschließend den Preis. Der Verlauf der Kurven ist allerdings etwas anders, als das im Rahmen der normalen Angebots-Nachfrage-Kurve ist. Das ist nämlich sehr stark geprägt von individuellen Präferenzen der Arbeitsanbieter, der Haushalte und der Arbeitsnachfrager, der Unternehmen. Wobei im einfachsten Modell davon ausgegangen wird, dass, und das ist wieder die Kritik daran, dass die Arbeitskraftanbieter alle gleichartig sind, dass sie keinerlei Transparenz missen, dass sie keinerlei Präferenzen haben und dass wir eben überhaupt keine Wettbewerbsbeschränkung auf dem Arbeitsmarkt haben. So, davon geht die klassische Theorie des Arbeitsmarktes aus. Und dann sieht man schon, wie unrealistisch sie im Prinzip ist. Denn dem Arbeitsanbieter stehen grundsätzlich ursprünglich gesehen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, sein Zeitbudget aufzuteilen. Das heißt also, er hat die Möglichkeit, eben seine Arbeit aufzuteilen, sein Zeitbudget aufzuteilen, unter Verwendung von Arbeitszeiten, unter Verwendung von Arbeitszeitmodellen und Ähnlichem. Das heißt, das ist erstmal das, was vorausgesetzt wird. Er hat also ein Zeitbudget. Das Zeitbudget ist jetzt die Arbeitszeit. Danach schafft er Stellen. Somit kann er eben Freizeit definieren, somit kann er Arbeit definieren. Auf der anderen Seite ist es so, und das sagt das Ganze eben auch, das Modell, dass es auf der anderen Seite eine Vielzahl von Bewerbern gibt. Und da hakt das Modell so ein bisschen, weil wir haben jetzt nicht mehr eine Vielzahl von Bewerbern, sondern wir haben eine zurückgehende Anzahl von Bewerbern. Das heißt, die Transparenz und auch die Vielseitigkeit ist nicht mehr so gegeben. Wenn es um Reaktionen auf Lohn- und Einkommensänderungen geht, sagt das Modell, bei einer Lohnerhöhung sind für einen Arbeitnehmer zwei Reaktionen grundsätzlich nur denkbar. Er kann zum einen sein Arbeitsangebot ausweiten, also mehr arbeiten, dafür einen Teil seiner Freizeit verzichten. Ökonomisch ist dies mit den sogenannten Opportunitätskosten der Freizeit begründbar. Auf der anderen Seite steigt der angebotene Lohn, wird es relativ teuer, nicht zu arbeiten. Das heißt also, dieser Effekt wird als sogenannter Substitutionseffekt bezeichnet, weil der Arbeitsanbieter Freizeit durch Arbeit substituiert. Eine zweite denkbare Reaktion ist die Einschränkung des Arbeitsangebotes. Der Lohnzuwachs gibt dem Arbeiter die Möglichkeit, sich aus anderen Gütern zuzuwenden, zum Beispiel Urlaub, Familie. Hierbei handelt es sich dann um den sogenannten Einkommenseffekt innerhalb dieser Theorie. Und der Einkommenseffekt bei einer Lohnerhöhung unterscheidet sich von einem Einkommenseffekt auf einem klassischen Gütermarkt, dass sich das monetäre Einkommen seines Akteurs oder eines Akteurs verändert, während dies bei entsprechenden Preisänderungen auf den Märkten nicht der Fall ist. Aus diesen Gründen kommt man den Einkommenseffekt in einem normalen oder reinen Einkommenseffekt und einen zusätzlichen Einkommenseffekt konnte man so zerlegen. Ersterer, also der sogenannte normale oder reine Einkommenseffekt, ist hinsichtlich einer Lohnerhöhung aufgrund der Annahme der Normalität von Freizeit immer negativ. Das heißt, was leicht einzusehen ist, wenn man sich vorstellt, dass statt des Lohneinkommens das Nicht-Lohneinkommen erhöht wurde, also quasi Freizeit erhöht wurde. Das Vorzeichen des Letzteren ist hingegen nicht bestimmt, sodass eine Erhöhung des Lohnsatzes theoretisch auch durchaus zur Einschränkung der Arbeitszeit führen kann. Das heißt, obwohl Arbeit an sich ein normales Gut ist, weil einfach Arbeit dadurch teuer wird und somit dann natürlich der Einkommenseffekt dazu führt, dass eventuell das Angebot eingeschränkt wird. Die Arbeitsnachfrage durch Unternehmen erfolgt der Maxime der Gewinnmaximierung. Das heißt also, wie auch bei der Theorie des Arbeitsangebotes, werden bereits durch die Grundannahme viele Akteure ausgeblendet. Das heißt also, der Staat wird ausgeblendet, aber auch Non-Profit-Unternehmen werden ausgeblendet, weil die erfüllen definitiv nicht bei der Suche nach Arbeitsnachfrage an die Maxime der Gewinnmaximierung, weil sie einfach kein privatwirtschaftlich denkendes Unternehmen sind. Diesen Zusammenhang zwischen auf der einen Seite Humankapital, also was kostet ein Arbeitnehmer, was bringt ein Arbeitnehmer, welche einkommenstheoretischen Grundlagen bestimmen das Arbeitsangebot durch den Unternehmer, weil jeder hat ja einen gewissen Nutzen im Blick. Der eine möchte Geld und Zeit und der andere möchte Gewinn maximieren. Und dann natürlich auch die Anbieter bzw. die Nachfrage auf diesem Markt. Und da muss man immer unterscheiden. Die Anbieter auf dem Arbeitsmarkt sind die Arbeitnehmer, die Nachfrager sind die Unternehmen. Und dieses Modell, das und wie man das Ganze bewerten kann, das ist Arbeitsmarktökonomik als Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften sicherlich ein spannendes Thema, weil es geht hier auch darum, wie zum Beispiel Anreize geschaffen werden können, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Es geht um die Rolle des Mindestlohns und wie eben beispielsweise dieses Modell weiterentwickelt werden kann, auch im Hinblick darauf, dass zum Beispiel durch Digitalisierung oder durch Automation gegebenenfalls neue Substitutionsfaktoren im Bereich der Arbeit auftauchen, die dann dem Arbeiter, dem Arbeitnehmer eine echte Konkurrenz bieten. Spannendes Thema für die, die sich damit beschäftigen wollen, für die, die es gehört haben, hoffentlich ein interessantes Thema. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, worum es sich bei Arbeitsmarkt Ökonomik handelt. Bis dahin, vielleicht sehen wir uns mal live oder in Online-Schulungen. Freue mich drauf. Eine gute Zeit und macht's gut.